Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipods, der letzten Folge in diesem turbulenten Jahr. Der Manipod ist der Migrationspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen. Diese Folge ist besonders, denn sie ist die Aufnahme eines Gesprächs mit Dante Nguyen auf dem zweiten Fluktoplasma-Festival im Herbst in Hamburg. Das Fluktoplasma-Festival versammelte über 80 Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffende, Aktivistinnen, Betroffene von rassistischer Gewalt oder antirassistischen Kollektiven, die aus einer migrantischen, nicht weißen Perspektive auf zahllosen Panels, Workshops, Konzerten, Podcasts und Filmen sowie anderen Formaten ihre Arbeit eingebracht hatten. Auch der Manipod war zu Fluktoplasma eingeladen für eine ganz besondere Aufgabe, denn am Ende des viertägigen Festivals sollten wir mit dem Kurator und Leiter Dante Nguyen Bilanz ziehen und ihm auf der Bühne die Frage stellen, was bringt eigentlich Fluktoplasma? Herausgekommen ist ein circa einstündiges, zum Teil sehr persönliches Gespräch mit Dante über die Erfüllung seines Traums, als Kind von vietnamesischen Flüchtlingen und einer Kindheit in Asylaufnahmelagern, eines Tages als Künstler marginalisierte Stimmen zu versammeln und kuratorisch zu bearbeiten. Wir sprachen also über antirassistisches und gerechtes Kuratieren, über die Widersprüche im postmigrantischen Kunstbetrieb, aber auch über Fallstricke von falscher Empowerment- und Identitätspolitik und der Gefahr der Schaffung einer migrantischen Anerkennungs- und Kunstelite.
So, hallo, herzlich willkommen hier bei Fluktoplasma und auch beim Manipod. Wie eben gesagt, ich bin Dante und hier neben mir ist Massimo und wir kennen uns ja eigentlich auch schon ein paar Jahre, aber wir haben eben darüber gesprochen, dass wir eigentlich nie wirklich großartig Zeit hatten, mal hier zusammen etwas länger zu sprechen. Wir haben unter anderem, also ich habe bei deinem Buch mit, oder unser Buch, ich habe ein Essay geschrieben und das war mitten in Corona, das weiß ich auch noch, so dass oder auch davor und dann war es auch so, dass wir eigentlich größtenteils per E-Mail kommuniziert haben. Wir haben vorher auch schon andere Panels gemacht und so, aber noch nie so ein Zweiergespräch, oder?
Ich glaube auch nicht. Also ich bin auch total froh. Danke nochmal für die Einladung. Für die Einladung, in der ich dich jetzt einlade, mit mir zu sprechen. Aber du hast mich natürlich eingeladen hier zu dem tollen Fluktoplasma Festival. Wir haben die Frage uns überlegt, was bringt Fluktoplasma? Das ist natürlich die falsche Frage, das merkt man gleich, weil es ist natürlich die Frage des Erfolgs. Was bringt es? Bringt es überhaupt was? Ich finde das eigentlich immer eine falsch gestellte Frage. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt auch nicht fragen, was heißt eigentlich Fluktoplasma? Das ist egal. Das frage ich mich die ganze Zeit. Nee, aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Eigentlich müsste die Frage ja die sein, was wollen wir eigentlich? Also was wollen wir eigentlich erreichen und was ist das Notwendige zu tun? Finde ich ja eigentlich viel interessanter, als zu sagen, was bringt es? Bringt ja immer meistens alles sehr wenig. Unsere Politik ist ja oft eine Politik des Scheiterns, also so von einem Scheitern zum nächsten. Aber es sind doch Dinge, die wir tun, weil wir denken, wir müssen sie tun, weil sie eben notwendig sind. Und ich hatte mir jetzt auch in den Tagen der Vorbereitung überlegt, auch nochmal, woher wir uns eigentlich kennen, wo wir uns begegnet sind. Und du bist mir das erste Mal hier auch in Hamburg begegnet, nämlich im Kampnagel, auf Kampnagel. 2016 im Februar war es, glaube ich. Das war die Lampedusa Hamburg, die große Refugee-Konferenz, die wahnsinnig wichtig war. Eigentlich genau in dem Moment des Sommers der Migration 2015, der große Aufbruch, die großen Refugee-Kämpfe, die Märsche, die Platzbesetzung. Und dann gab es diese große Konferenz mit sehr vielen Teilnehmenden und da hatten wir ein ganz kleines Panel gemacht, damals noch in der Vorbereitung auf das NSU-Tribunal in Köln, was 2017 stattgefunden hat, also ein Jahr noch vorher. Und da war ich mit Mithat Özdemir und Ibrahim Aslan auf einem kleinen also so ein kleines Podium war das nur, weil es thematisch ja doch nochmal ein bisschen was anderes war, nämlich migrantisch situiertes Wissen, migrantische Kämpfe, rassismusbetroffene Kämpfe. Und aber nicht in erster Linie Refugee-Kämpfe. Und dann gab es die Publikumsfragen und dann hast du nämlich gesprochen und was du gesagt hast, weiß ich nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nur, dass es sehr klug war und vor allen Dingen sehr engagiert. Also es war unglaublich inspirierend und danach sind wir gleich aufeinander und haben gesagt, wer bist du, lass uns Nummern tauschen und so weiter. Und genau, und das war eigentlich so der Beginn und ich finde es total wichtig, weil da schon klar war, wir wollen was irgendwie. Und das zweite Mal, glaube ich, war dann tatsächlich, was ja so der Höhepunkt vielleicht auch war, der gemeinsamen Kämpfe von Geflüchteten, von Rassismus betroffenen, migrantisch perspektivierten, und solidarischen Menschen, nämlich die Welcome United Parade in hier auch in Hamburg 2018. 35.000 Leute, das war der Wahnsinn. Und abends hattest du in so einem Raum auf der Vettel mit so Teppichen auf dem Boden Leute eingeladen, auch unter anderem mich, und da haben wir geredet. Genau, und dann hast du in dem Buch, was ich mit Lydia gemacht habe, Lydia Lierke, dieses Erinnern, Stören zum Mauerfall aus migrantisch-jüdischer Perspektive, total wichtigen Artikel geschrieben, nämlich als zweite Generation von vietnamesischen Geflüchteten hier, die nochmal aus dieser Perspektive gesprochen, über den Kalten Krieg, die Wiedervereinigung und so weiter. Ein total wichtiger Beitrag in dem Buch. Genau. Jetzt warst du letzte Woche im Gorki auf einer Veranstaltung, die ich kuratiert habe, mit Talia Feldmann und auch Ibrahim Asner wieder und Trong vom Postmigrantischen Radio. Genau. Und jetzt sitze ich hier. Und im Grunde genommen sind das ja alles Orte gewesen. Und so habe ich jetzt auch Fluktoplasma verstanden. Und ich würde dich gleich natürlich dazu befragen, wo wir uns versammeln, wo wir miteinander sprechen können, aus einer bestimmten Haltung heraus. Und genau, aber sag doch nochmal du, also du sitzt jetzt vor mir, du hast gesagt, du hast 4 Tage nicht geschlafen, bist völlig wehrlos, das ist eigentlich ganz gut. Machst du Fehler, redest die Wahrheit vielleicht jetzt. Du hast jetzt ein wahnsinniges Festival hingelegt, wahnsinnig viele Leute waren hier. Es ist im Vergleich zu, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, einfach ein Quantensprung an, wie viele Menschen eigentlich mittlerweile sich versammeln und wie viele Perspektiven hier reinkommen und was alles thematisch angesprochen wird. Gib uns trotzdem doch mal einen kleinen Einblick, was da passiert ist. Also bevor wir jetzt fragen, ne, was wolltest du, was hat's gebracht, erst nochmal, was ist hier eigentlich passiert in den letzten Tagen?
Also in den letzten Tagen, also vom 21. bis zum 24. Oktober 2021 haben wir fast 80 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet und europäischen Gebiet nach Hamburg geholt. Das sind über 100 KünstlerInnen, DenkerInnen, AktivistInnen, die hierher gekommen sind zum Austausch in der Zentralbibliothek Hamburg im Westwerk, hier in der GWA St. Pauli im Kölibri und im Thalia in der Gaußstraße. Und dann, also was wir sozusagen schon vor Corona zumindest konzipiert haben, war auch die Frage von Internetkunst und Internetaktivismus, das wir hineingebracht haben. Und das war ein weiterer, deswegen ist unser, als weiterer Ort, den wir haben, eigentlich unsere Homepage gewesen. Also es steckte sehr viel Arbeit daran, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, damit man also auch zum Beispiel also einfach nur sozusagen einen Laptop haben muss, um teilzuhaben. Das ist eine, ich, wir haben, also wir das ist irgendwie ganz verrückt. Ich so, wenn ich irgendwie so über, darüber spreche und das klingt irgendwie so groß und ich weiß ja mittlerweile auch, dass also viele auch außerhalb von Hamburg davon zumindest gehört haben und so, es ist immer so ein komischer Widerspruch, weil wenn ich jetzt immer von 80 Projekten, 100 KünstlerInnen aus ganz Europa spreche, muss ich mir irgendwie noch sagen, dass ich am Anfang letzten Jahres im Januar noch nicht mal einen Schreibtisch hatte. Und ich habe bis heute noch nicht mal einen richtig funktionierenden WLAN-Drucker. Und das ist irgendwie etwas, was ziemlich merkwürdig ist, wenn man das irgendwie so in diesem Ding bespricht. Aber ich glaube, das ist genauso, fahre ich ein bisschen auch. Ich glaube, das wirklich Merkwürdige an du hast über die ganzen Refugee-Proteste gesprochen, in denen wir mitfahren und wo sich auch zum Teil ein Teil des Fluktoplasma-Teams ja auch, also internen Team ja auch mitgekommen ist. Also so, es ist ja nicht so, dass ich das bin, ich alleine bin, ich könnte es ja nicht ohne ein Team machen. Und Leute aus dem, zum Beispiel aus Welcome United, die das ganzen Konferenzen gemacht haben, sind ja jetzt auch im Fluktoplasma-Team. Das bedeutet, also es gibt da so Kontinuitäten und die Frage, wie man das aus diesen anderen, vorher in diesen Protesten, diesen Konferenzen, konnte man lernen, was kann man besser machen, was ist schiefgelaufen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich bereichernd. Also was Fluktoplasma ist, es baut auf schon vorhandene und vorhergehende Dinge, Konferenzen und Kämpfe natürlich auf. Und das ist auch stellenweise personell, das ist ganz klar. Du hast eben aber auch gleichzeitig was anderes gesagt, was ich irgendwie total interessant finde, dass du das so in Verbindung hast, weil ich habe das, wie gesagt, ich habe seit 4 Tagen nicht geschlafen so richtig und dass ich das total vergessen habe, so dass ich überhaupt bei den Refugee Protests, also dass ich da in irgendeiner Weise da war. So. Und ich musste sagen, dass als letztes Jahr im Januar, als wir sozusagen, es klar war, wir machen irgendein Festival, wir hatten absolut keine Ahnung, wie es aussehen wird. Wir hatten einen Schreibtisch und unser Büro war ein kleiner Container ohne Dach. Also es gab, es ist in einer Bürogemeinschaft. Das bedeutet, man hatte von irgendwie von, ich weiß nicht, 30 Büros hat man alles gehört. Es gab absolut keine Möglichkeit, sich zu konzentrieren, zum Beispiel. Auch da war ich aber trotzdem dankbar, weil ich irgendwie merkwürdigerweise aus diesem Ding, also ich bin einfach im Asylbewerberheim aufgewachsen, ne? Das ist halt, also da habe ich meine ersten 12 Jahre verbracht. Und es ist also auch ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man jetzt plötzlich irgendwie so ein Festival macht, das und es hat in irgendeiner Weise Form vielleicht auch Bedeutung oder vielleicht auch irgendwie gewisse Aufmerksamkeit, die Staatssekretärin kommt und alles Mögliche und spricht, bedankt sich für die Arbeit und gleichzeitig zu wissen, da habe ich immer gleich, während die Staatssekretärin spricht, habe ich in meinem Kopf immer dieses Bild von mir, wie ich als Kind in einer Badewanne, also mit einer Kernstückseife mich abgeschrubbt habe und wir eigentlich so gut wie nie Geld hatten. Und das ist halt einfach, das ist so eine ganz merkwürdige Ambivalenz, wenn ich auch noch bedenke, dass mein Vater immer noch im Kohlekraftwerk arbeitet, meine Mutter immer noch, putzen geht, und wir jetzt hier sitzen, die Staatssekretärin kommt, das ist eine ganz merkwürdige, also es ist immer eine sehr merkwürdige Ambivalenz, ein sehr merkwürdiger, ich weiß nicht, so ein, also das kriege ich manchmal auch so mental und so emotional manchmal nicht hin. Also so, wo man dann irgendwie auf der einen Seite sagt, ja, wir haben zusammen ein Buch gemacht und gleichzeitig putze meine Eltern noch die Kirche.
Genau, lass uns gleich in die Widersprüche gehen. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen hier mein Job, die hier reinzutragen. aber ich möchte trotzdem nochmal einen Schritt davor gehen. Also nochmal, warum eigentlich hast du diese Form gewählt, jetzt so viele Perspektiven, die eigentlich ja von Rassismus betroffen sind? Das ist ja hier der Fokus des Fluktuplas. Ich habe mir gestern und die Tage davor jetzt die Sachen angeguckt und auf der Mediathek nochmal ganz viel und so. Das sind ja alles Stimmen, die marginalisiert sind, die Rassismus betroffen sind, Rassismus erfahren sind, Migrationshintergrund haben oder Untergrund oder Vordergrund oder wie auch immer. Aber nochmal die Frage, also was versprichst du dir eigentlich davon, dass die hierher kommen und sprechen? Also eben bin ich heute Morgen stundenlang hier durch Hamburg, durch sonnige Hamburg spaziert mit Leuten von der Initiative aus Hanau, 19. Februar. Mit einer Mutter eines Ermordeten und auch einer anderen Mutter eines anderen Ermordeten eines rassistischen Anschlags, nämlich der vom Olympiazentrum in München, die war dabei. Wir sind hier so durch und die sind jetzt hier parallel auch auf Fluktuplasma in Altona und sprechen auf ihrem Panel. Und ich habe sie gefragt, warum seid ihr hier? Ne, was bringt Fluktuplasma? Habe ich sie mal gefragt. Ich kenne sie ja seit vielen Jahren und sie sind auf allen möglichen immer wieder auf den Bühnen eingeladen, sprechen, kommen, reisen durch die Republik und so. Und sie sagte halt zu mir, oder sie sagten zu mir, wir sprechen miteinander und das ist wichtig, wir lernen uns hier kennen, wir sprechen miteinander und dieses Miteinandersprechen findet aber vor Publikum statt. Also es ist ein doppeltes Sprechen. Man spricht miteinander, vernetzt sich, tauscht sich aus, teilt seine Geschichten und es gibt aber irgendwie auch eine Art von Öffentlichkeit, die dazuhört. Das war so deren Motivation. Ist es das auch, was du wolltest oder was?
Es ist auf jeden Fall zum Teil zumindest. Es ist die eine Ebene ist auf jeden Fall Menschen zusammenzubringen. Das ist ja der Vorteil von Festivals zum Beispiel. Es ist wie anders als, also ich bin ja Theaterregisseur, also dann bringt man irgendwie 10 Leute irgendwie zusammen und dann, wenn man Glück hat, versteht man sich in diesen 2-3 Monaten, wo man zusammen ist und man arbeitet irgendwie so ein Produkt dabei. Also so ein Festival zu machen, das ist so ein riesiges Roar. Man hat absolut keine keine Ahnung am Anfang im Januar und man rennt los, man trifft Menschen, man hat keine Ahnung, was im Oktober passieren wird. Und man versucht, Menschen zu finden, die vielleicht nicht nur interessant sind, auch Menschen zusammenzufinden, die eventuell miteinander sprechen können, um daraus eventuell was anderes zu machen. Ein Festival ist ja, also so verstehe ich es, nicht nur eine irgendwie Eventproduktion, sondern auch der Versuch, etwas ins so einen Stein ins Rollen zu bringen, dass man vielleicht nicht mehr kontrollieren kann. Es ist so, dass man einfach und man kann und das Gefühl hat, man kann irgendwie eventuell diese Leute ein bisschen unterstützen. Also und mit dieser kleinen Unterstützung einfach pam, so irgendwie so. Ich habe da ja auch, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe mir ja mal Islamwissenschaften und Theologie studiert.
Nee, das wusste ich jetzt nicht.
Ist so, also es gilt ja die Frage des ersten Bewegers irgendwie so und so, so alles die möglichen so Dinge in Bewegung zu bringen. Bewegung zu bringen und eventuell so ein paar Mal so ein bisschen anzustupsen. Und das ist so, das ist vielleicht auch das Einzige, was ich glaube, wenn wir fragen, was bringt Fluktoplasma, auch vielleicht das ist, also die Hoffnung und das die Möglichkeit, etwas in Bewegung zu bringen.
Genau. Es ist ja dieser Versammlungsort, dieses in Bewegung bringen, was wir, ich sage jetzt mal das große Wir, schon seit vielen Jahren machen und was aber tatsächlich ja auch immer mehr wird. Also ich komme jetzt eher aus dieser aktivistischen Ecke. Wir haben damals in die Kolbstraße gemacht in Köln, Opfer der Nagelbombe, des NSU-Terrors und haben dann das Tribunal gemacht mit sehr vielen Menschen bundesweit, über Jahre geplant, mit weit über 100 Leuten, Initiativen vor Ort, sind nach Köln gegangen, ins Schauspiel Köln. Die haben uns ihren ganzen Kasten gegeben. Das Schauspiel hat gesagt, hier habt ihr unser Theater, alle Technikerinnen, hier 5 Tage, tschüss, macht was ihr wollt. Und wir haben dann dort...
So ist es hier nicht.
So ist es hier nicht, aber so ist es doch immer wieder. Ich war gestern Abend auf Kampnagel, da findet gerade diese Kein-Schlussstrich-Geschichte statt. Am Gorki, wo ja wir jetzt auch waren letzte Woche, war auch offener Prozess. Alles Dinge, die in den letzten Jahren aktivistisch entstanden sind. Und diese Theaterhäuser öffnen ihre Türen und Tore weit für Aktivismus und Antirassismus und migrantische Perspektiven und nicht weiße Perspektiven. Dass einem ja eigentlich so ein bisschen Angst und Bange werden könnte. Also was passiert da eigentlich? Also das sind ja sozusagen Kämpfe um Aufmerksamkeit, um Anerkennung, dass gehört wird, rassistisch betroffene Perspektiven gehört werden. Und diese großen Spielorte öffnen ihre Türen. Und es gibt Gelder und es gibt Fördergelder und die große Bühne. Genau. Welcher Stein kommt da eigentlich ins Rollen und wo rollt er eigentlich hin?
Ja, das ist aber, also auf eine gewisse Art finde ich das ja ganz cool, dass man es nicht weiß. Also so in welche Rolle. Und ich muss auch dazu sagen, dass das jetzt gerade so Institutionen damit seit einigen Jahren beginnen. Das war ja auch ein harter Kampf. Also so, also den ich ja auch mit dran beteiligt gewesen bin. Also das ist kein, wie es so viele Protestbriefe geschrieben, so viel auch in Konflikte und Streitigkeiten reingekommen und so viel auch Bühnen gestürmt, zum Beispiel. So, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. So, das ist ja das Witzige daran. So, man merkt plötzlich so, okay, gut, jetzt funktioniert das irgendwie vielleicht und irgendwie und dann kommt sofort die Idee so, aber jetzt, wo es funktioniert, was macht, irgendwie fühlt sich das auch falsch an. So, bei Fluktuplasma war das immer so die Sache so, ja, aber was kann ich irgendwie anders machen als ein Mensch, der geflohen ist? Also mit der Familie. Also so, was ist so anders? So, also ist es wirklich so in dem Moment in einer Repräsentanzdebatte, dass wenn ich in einer Situation wie eine Leitung vielleicht bin, ob ich wirklich handle ich wirklich anders oder nicht? Wer weiß, vielleicht korrumpiert mich das, so, ne? Das ist schon merkwürdig in dem Moment, in dem man wirklich so zum Beispiel auf Fördergelder verwaltet. Das ist schon echt eine andere Geschichte. Also die Frage auch, wir sprechen ja viel in der Kunst, aber auch jetzt in gesellschaftlichen über Anerkennung und Repräsentanz, also ich habe damals mit zwei Freundinnen zusammen Fluktuplasma gemacht und plötzlich gemerkt, okay, gut, jetzt entsteht eine Transformation. Wir sind nicht mehr diese EinzelkünstlerInnen, sondern jetzt müssen wir nicht nur repräsentieren und ich sage in letzter Zeit relativ viel so ich habe voll so im Kopf Spider-Man, so irgendwie so dieses Ding von so Repräsentanz bedeutet auch eine Form von Macht zu haben und das bedeutet auch irgendwie Verantwortung. Also kennt ihr das? Spider-Man, with great power comes great responsibility. Ich würde nicht sagen, dass das, was wir machen, ist great, so, ne? Aber ich würde sagen, so ein bisschen, man hat auf jeden Fall Macht und das ist irgendwie sehr ambivalent. Das ist, und damit muss man umgehen. Also es ist so, wie geht man mit dem eigenen Personal um? Ich hätte ja auch alle knechten können. So, es ist so, das hätte ich ja machen können. So, die wie geht man mit künstlerischen Ästhetiken um, in einer gleichberechtigten Versuch eine gleichberechtigte Sprache zu entwickeln und so weiter und so fort. Und das sind ganz spannende Sachen, wo wir jeden Tag vielleicht irgendwie im Lernprozess sind. Und das ist so, aber auch regelmäßig auch manchmal scheitern. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass wir total, also die Idee, als ich mir so am Anfang als Person of Color, als asiatisch gelesene Person eine Leitung zu führen, also so uns zu überlegen, ich hätte ja auch sagen können, jetzt mache ich nur asiatische Perspektiven zum Beispiel so, das ist eine empowernde Sache. Ist auch ein bisschen so, dass ich, und da muss ich wieder zurückkommen, und vielleicht, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen wie so durch hin und her renne, weil ich wirklich sehr wenig geschlafen habe, ich denke immer sehr viel an meine Kindheit in letzter Zeit zurück. Es ist so, für mich ist es schon ziemlich dieses Asylbewerberheim. Also wo wir alle in diesem Haus waren, ne? Also so und wir haben alle irgendwie miteinander gesprochen und ich denke auch ganz viel auch also so bezüglich Empowerment. Also ich bin ganz großer Kritiker eines Begriffs von Empowerment, der nur auf den Begriff von Macht sich beruft, wenn er nicht eine Form, eine Kunstform des Menschlichen beinhaltet, des Verständnis einer Menschlichkeit. Ich bin, wenn Empowerment keine radikale Menschlichkeit in sich trägt, hat es meiner Meinung nach eine große Gefahr, faschistoid zu werden. Und da bin ich deswegen, keine Ahnung, ist dieses Festival. Deswegen haben wir versucht, so gut wie möglich jedes Jahr neue Stimmen reinzubringen, versuchen sie in Austausch zu bringen, versuchen sie in Institutionen reinzubringen, die sonst nicht gehört werden, um daraus, ich nenne es mal Formen von Vermischung zu bringen, um Potenziale zu entfalten. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Für mich ist Fotoplasma eigentlich ein riesig großes Asylbewerberheim.
Genau, nur mit mehr Geld. Also lass uns doch nochmal an dem Punkt bleiben. Es war ja eben gerade das Panel mit der wunderbaren Referentin vom Biback-Kino in Berlin, Wedding. Die hatte ja genau darüber geredet, über diesen Widerspruch, ne? Sie sind jetzt da als Kino und machen total wunderbare Sachen. Gleichzeitig ist es total selbstausbeuterisch. Sie hat sehr sich beschwert über diese Leuchtturmprojekte, diese Kulturleuchttürme, wo es dann plötzlich viel Geld gibt, aber dann muss man bestimmte Regeln und Spielregeln bedienen und bestimmte Buzzwörter drücken und auch sozusagen, also sie sagt im Grunde, und dann ist man eigentlich korrumpiert. Und gleichzeitig sagt sie, wenn wir das jetzt aber nicht machen, dann können wir auch nicht mehr weitermachen. Das ist ja genau immer dieser Punkt. Genau, meine eigene Geschichte ist immer die, eher aus so einer Bewegung zu kommen, immer zu sagen, wir machen hier so einen autonomen, radikal, sozusagen autonomen Prozess, wo alle mitmachen können, wo es aber immer kollektiv bleibt, wo es eigentlich niemals jemand hervortritt und sagt, das ist jetzt hier meins oder so. Und gleichzeitig entsteht das aber immer draus. Also Leute haben dann ihre Filme gemacht und steht ihr Name drauf. Leute gehen dann irgendwie in große Ausstellungen und kuratieren und weiß der Teufel was und machen ihre Karriere dann da drauf auch und so. Und es gibt dann immer die andere Seite derjenigen, die jetzt zum Beispiel betroffen sind von Rassismus, wie jetzt die Familien in Hanau, die Familien vom NSU und so weiter, die Familie Bektasch in Berlin und viele andere auch. Hier in Hamburg gibt es sehr viele Inis und so weiter. Die fahren immer durch die ganze Republik werden immer eingeladen, sie sollen sprechen, sind die authentische Stimme, sind aber dann immer nicht die, natürlich die, deren Produkte das dann sind. Sie sind nicht die, die Karriere machen, die kriegen auch nicht das Geld und so. Nochmal, ich reite da jetzt einfach drauf rum, weil das ist irgendwie, weil ich da selber auch drin gefangen bin. Ich arbeite auch seit 5 Jahren jetzt in der Institution, politische Bildungsarbeit in der Stiftung, kriege das auch dauernd vorgeworfen, ja, die Stiftung mit dem ganzen Geld und so. Also es ist ja jetzt nicht nur im Kunstbetrieb, es ist auch in anderen Bereichen. Man institutionalisiert sich, man professionalisiert sich, man wird dafür bezahlt und so weiter. Und es steht irgendwie im Widerspruch, also gerade auch dazu.
Also ich würde sagen, wir stehen sogar nochmal einen ganz anderen Widerspruch, weil ich glaube, wir sind total neoliberal plötzlich geworden. Also ich habe hier eine Firma gegründet, Studio Marshmallow, und plötzlich waren wir plötzlich eine Produktionsfirma und plötzlich war das so, kriegst Aufträge von überall. Also so, wir haben so ein Mischmodell einerseits, also von Fructoplasma kann hier keiner leben. Also so, und da mussten dann Aufträge reinkommen, wir arbeiten dann da hier und dann arbeiten wir da und alles mögliche und das ist ein totaler Hustle. Und das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, dass an dem Punkt plötzlich zu Punkt zu kommen, so, wow, ich bin jetzt noch nicht mal Institution, ich bin voll neoliberal. Das ist so das, wo wir eigentlich nie hin wollten. Und das ist halt einfach das ist ein ganz merkwürdig, weil ich habe ja eben gesagt, dass wir im Januar letzten Jahres hatte ich noch nicht mal einen Schreibtisch. So, also es ist so, wie schnell sowas absolut gehen kann, in einen Sog hineinzukommen. Es ist so, und es ist dann schon so, dass ich, sagen wir so, es ist jetzt, ich mache das jetzt, es ist jetzt das zweite Mal Fructoplasma und wir sind, aber dir daran, dafür zu arbeiten, sind noch keine 2 Jahre. Also so, es ist im Dezember, jetzt im Dezember sind es dann 2 Jahre, in dem wir dann plötzlich sitzen, wenn die ja?
Darf ich gleich noch was dazwischen fragen?
Ich glaube, wir können gleich gerne eine Runde machen. Also, so richtig da reinreden finde ich jetzt nicht so gut, aber machen wir gleich, ja. Achso, ja, okay. Ja, dann alles gut. Genau, machen wir gleich so eine Runde, sehr, sehr gerne.
Naja, und das ist halt einfach ein schwieriger Moment. Ich komme ja auch irgendwie aus Kunst, andererseits Aktivismus, und plötzlich stehe ich irgendwie auf so einer kapitalistischen Seite. Das ist irgendwie, und das ist schon, wie, und ich bin auch noch nicht so richtig weit, wie ich das irgendwie versuche zu vereinbaren, ob man das überhaupt vereinbaren kann. Ich glaube, irgendwie so eine Haltung diesbezüglich zu haben, das ist, daran versuche ich jetzt gerade mit dem Team zu arbeiten. Es ist so, wir haben das ein bisschen so gelöst, dass wir dadurch, dass wir haben die Gelder angenommen, wir haben jetzt einen gewissen Schlüssel für die Verteilung der Gelder in diesem Jahr erarbeitet, dass alle, die eben halt nicht von Institutionen kommen zum Beispiel, das Mindesthonorar bekommen. Also so, wir haben dann schon versucht, die erkämpften Mindeststandards für Kunst so gut wie möglich durchzusetzen, auch auf Kosten von unseren eigenen Honoraren stellenweise, weil wir gedacht haben, wir müssen ja auch die Szenen ein bisschen mit aufbauen. Was das Merkwürdige daran gleichzeitig war, ist, als letztes Jahr Fructoplasma relativ viel Aufmerksamkeit hatte, dass was völlig anderes passiert ist, und zwar, dass wir waren sehr glücklich, dass wir die Mindesthonorare plötzlich zahlen konnten, haben dann plötzlich Leute gesagt, aber das reicht uns nicht. Also wir wollen, und das war irgendwie ganz schräg, weil wir dann plötzlich gedacht haben, so, wie können wir dann irgendwie miteinander sprechen, so großartig ist, weil wir hatten noch nicht mal einen Schreibtisch letztes Jahr, und jetzt versuchen wir gerade Mindeststandards, was selbst Großinstitutionen, Theaterinstitutionen nicht machen. Und wir haben wesentlich weniger Geld und wir versuchen das durchzusetzen. Das ist manchmal ein bisschen bitter, aber das ist halt, glaube ich, auch genau diese Merkwürdigkeit, also von der du sprichst, Demo. Und ich glaube, wir sind in einer Form von der, was vielleicht der nächste Schritt ist, in einer Form von Institution Building, und mit allem, was da dran hängt, und dann auch mit allen Ansprüchen und beziehungsweise Hoffnungen, die Leute, die bei Fructoplasma eventuell wie sie sich was versprechen, auch damit, also die damit agieren. Und das ist ein ziemlich komplexes Feld. Also ich, ja, genau.
Bleiben wir mal bei dem Begriff des Neoliberalismus, der ist ja irgendwie wichtig. Ich finde auch, dass er eine Rolle spielt, nämlich gerade in so heutigen Diversity-Konzepten, die jetzt überall stattfinden. Also weiß nicht, ich habe letztens mal wieder seit langem öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen, jede Werbung, also wirklich, da gibt es keine weißen, also Deutsch, das ist so, es ist Diversity, das ist klar, und es ist aber auch ein Markt, und es ist sozusagen es ist so, das ist das, was jetzt irgendwie alle Parteien sprechen und so, und die Politik, die sie aber machen, und die Strukturen, die herrschen, sind immer noch rassistisch. Das beschreiben wir ja, das beschreibt ihr ja auf dem Fructoplasma. Jedes Panel redet darüber. Das beschreiben wir seit Jahren. Man kommt nicht durch. Die Institutionen verändern sich nicht. Ich bin ja jetzt eher bei diesen ganzen rassistischen Anschlägen und ne, also so, die Theater öffnen ihre Türen irgendwie. Es gibt wahnsinnig viel Diversity-Gerede überall. Gleichzeitig verändern sich die Institutionen nicht. Sie bleiben da. Man guckt sich die Gerichtsprozesse an, die Justiz, man guckt, wie die Polizei arbeitet, Racial Profiling, diese ganze Opfer-Täter-Umkehr und so. Irgendwie gibt's da die Beharrungskräfte. Es ändert sich nicht so, als ob das so auseinanderklafft. Also, und bei Diversity, finde ich, hängt es ja immer doch ab von den Inhalten. Was wird eigentlich gesprochen? Also nicht nur, ne, man macht Fluktoplasma, man macht keinen Schlussstrich, man macht Tribunal, lädt alle ein, alle sprechen, erzählen von ihrem Ding, von ihrem Leiden, von dem Rassismus und von ihren Kämpfen. Aber die Frage sozusagen, was transportiert sich da? Und da würde ich gerne auch nochmal auf den anderen Begriff zu sprechen kommen, den du eben genannt hast, mit dem Empowern. Das ist ja auch so ein Buzzword, das kommt immer und überall und auch auf jedem mindestens zweiten Panel hier bei dir kommt das. Wir müssen uns empowern, unsere Community empowern, wir müssen uns gegenseitig empowern. Und es bedeutet, höre ich dann oft, oftmals so ein, wir müssen eigentlich einen Ort schaffen, der für uns widerspruchsfrei ist, wo uns nicht widersprochen, wo wir das sagen können, was wir wollen, wo uns nicht dauernd Institutionen, Strukturen, Rassismus reinfunkt, wo wir so sein können, wo wir sind und wo wir uns austauschen können, ungestört. Also wo wir eigentlich nicht hinterfragt werden. Das ist Empowerment. Das heißt aber auch, Orte zu schaffen, der widerspruchsfrei, wo einen niemand hinterfragt und auch niemand sagt, was willst du eigentlich damit oder so. Und nochmal die Frage, was will Fluktoplasma, wo will man eigentlich hin? Also, und da ist eine Frage, ist das eher eine Frage als eine Kritik, aber ich höre es dann trotzdem immer raus in diesem genauen Reden von Empowerment, dass es doch sehr stark um diesen Punkt der Anerkennung geht. Mhm. Wir müssen anerkannt werden, die Gesellschaft muss uns hören, irgendjemand muss uns hören und dass wir auch mitmachen können, dass wir wahrgenommen werden, ernst genommen werden, dass es selbstverständlich ist, dass die Strukturen nicht mehr weiß sind, dass sie eben divers sind und so weiter. Aber ist es tatsächlich das, was wir wollen? Geht es um Anerkennung? Also wollen wir Teil dieser Institutionen sein? Ist es eigentlich das, was das Ziel ist, was die Strategie ist von Fluktoplasma, von unserer Arbeit?
Ich muss dann wieder mal, um das zu beantworten, muss ich kurz so auch meine Soziale, weil es, ich wirklich viel über meine Jugend, Kindheit oder nachdenke, also ich bin in einer Community aufgewachsen, die sehr gespalten ist und alle haben von sich behauptet, dass sie die Besseren sind und die stellenweise die Empowertesten. Und das, was dazu geführt hat, dass alle gegeneinander gestritten haben und die haben sich nie miteinander unterhalten. Also die südvietnamesische Community, Geflüchteten-Community, die Vertragsarbeiter-Community in der DDR, dann waren das noch die Thais, die irgendwie vollkommen, also von den südvietnamesischen Boat People als aufgrund der Sozialisation als Piraten eben halt wahrgenommen werden. Und das ist, das hat mich sehr, das hat mich sehr geprägt, dieses Ding, dass wenn man über Community spricht, dass viele Leute sagen, wir die Community und das zu zelebrieren dazu geführt hat, dass man dann eigentlich nicht miteinander gesprochen hat. Was, wenn man zum Beispiel das Festival in einer Kuration natürlich sich anschaut, ist genau die Überlegung, natürlich ist es das absolute Recht, also sich selbst zu feiern, sich zu empowern, sich schön zu finden, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, nicht nur als Community, sondern auch als Mensch, dass man sich schätzt und sich liebt. Gleichzeitig braucht es aber auch den Dialog. Und das ist, Fluktoplasma ist da schon der Versuch, verschiedene, ich nenne es mal Narrative und in Meinungen, Perspektiven, zumindest für 4 Tage ins Rauschen zu bringen miteinander, stellenweise in einer Institution und zwar gleichzeitig. Das ist sozusagen der kuratorische Kniff, den wir versuchen. Und es passiert hier und da und wenn es dann wirklich gut funktioniert, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Also so, das ist so ein bisschen die Idee, ein bisschen im Wesentlichen. Deswegen, also die Überlegung, du hast gefragt, ja, was Fluktoplasma ist. Fluktoplasma ist für das Fluide. Das ist so, man geht zum Beispiel durch die Institution und man geht durch die ganzen flüssigen Perspektiven und zwischen Anerkennungskämpfe hindurch und man bewegt sich hindurch und Plasma für die Energie, eben hat die das vorbringen könnte.
Okay, danke nochmal für die. Ich habe mir immer so eine Lavalampe vorgestellt. So sagt man die immer so auf. Genau, ja.
Also so, und das ist so, das ist so die Idee. Ich habe ein ganz großes Problem, vielleicht nicht also mit dem Begriff Empowerment, sondern auch mit der Frage, also ich bin nicht sehr religiös, auch wenn ich irgendwie so ein bisschen Theologie und ein bisschen studiert habe, so, ne? Aber ich, also ich bin halt auch sehr stark also buddhistisch geprägt. Also so, ich habe ein ganz großes Problem mit Identitäts Narrativen. Einfach aus dem Grund, weil also geprägt aus dem Buddhismus halt so die Identität des Ich ist eine Illusion und daraus entsteht der Kreislauf des Leidens. So, also auch wenn ich nicht fest daran glaube und das daran so, glaube ich schon, dass ich nenne es mal ein, dass aus Empowerment, also ohne, ich nenne es mal die, ohne der Versuch also von Menschlichkeit und Dialog, also sehr stark zu einem starken Narzissmus führen könnte. Und dieser Narzissmus kann sehr, also politisch gesehen, irgendwann faschistoid werden. Und wenn er mit Machtpositionen verbunden wird. Und davor, also keine Ahnung, habe ich manchmal Angst. Ich habe auch manchmal Angst, dass ich so werde, by the way. Also so, das ist, und das ist halt deswegen so die Idee auch von vornherein in unserer Struktur, da, also in diesem Jahr, also das Gute an der freien Szene ist ja, dass man jedes Jahr einfach mal, man hat ein Festival gemacht und dann sieht man, dass das nicht funktioniert, wir sind ja keine richtige Institution, dann haut man die komplette Institution, die Struktur kaputt und dann fängt man wieder neu an, versucht neu zu ordnen, das haben wir dieses Jahr gemacht und werden es nächstes Jahr wieder ein bisschen machen, ist, dass wir, also wir hatten unsere Struktur, also 8 Leute, gleiche, also Honorarverteilung und dann versucht sie kollektivisch zu entscheiden, um einfach sich dem irgendwie ein bisschen zu widersetzen, auch ideologisch halt einfach so, zu sagen, so, okay, gut, wir müssen irgendwie anders agieren, denn die Gefahr, indem man in eine Leitungsfunktion ist, ist relativ hoch, dass man auch davon auch im Umgang mit anderen Menschen auch korrumpiert wird.
Ja, ich glaube, also das finde ich total wichtig und interessant, was du sagst. Ist nicht auch eine Frage sozusagen der Kollektivität? Also, weiß nicht, ich habe in den ganzen Jahren des NSU-Komplex kam dann manchmal, weiß nicht, war mal auf einer Veranstaltung zum Beispiel, da waren dann eine Filmemacherin, die hat einen Film gemacht zur NSU und die war, hatte dann so erzählt, ja, dann bin ich nach München ins Gerichtsverfahren als Zuschauerin gegangen, habe mir das angehört, dann habe ich gesehen, niemand hört den Opfern zu, dann habe ich mit den Opfern geredet, die haben mir dann ihre Geschichte erzählt, dann habe ich diesen Film gemacht, damit ihre Stimmen gehört. Wo ich denke, drumherum seit Jahren waren Initiativen, die genau diese Arbeit gemacht haben, mit denen hat sie auch alle geredet, tut aber so, als ob sie das alles so aus sich selber heraus geschöpft und erfunden und dann hat sie den Namen, den Film mit ihrem Namen drauf oder so und sie hat sozusagen die Kollektivität da drin völlig aufgegeben, obwohl sie darauf aufgebaut hat und so wie ich es aber verstehe, ist ja genau das, auch das, was du versuchst eben anders zu machen.
Ja und gleichzeitig kommt man aus dem ganzen Ding trotzdem nicht heraus. So, also auch selbst der komplette Versuch, das zu machen, führt aber dazu, dass aber zum Beispiel von Politik und zum Beispiel von Presse eine Ansprechperson sozusagen gefragt wird. Selbst unsere die Überlegung, so uns selbst irgendwie so als mehr kollektivisch zu denken, hat nichts dazu geführt und darüber denken wir vielleicht nächstes Jahr ein bisschen nach oder wenn das jetzt das Festival irgendwie vorbei ist, hat nicht dazu geführt, dass andere Menschen in diesem Kollektiv als Ansprechperson wahrgenommen worden sind. Also so, weil es man schon, dass ich eine gewisse Kultur da ich von Leitung immer so ist, wir wollen mit dem Boss sprechen, wir wollen mit dem Chef sprechen. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich auf der strukturellen Ebene irgendwie gleich waren, aber dann plötzlich, aber wir wollen nur mit dieser Person sprechen. Und das war irgendwie in diesem Jahr total interessant, plötzlich zu sehen. Das haben wir auch gar nicht so erwartet. Es war auch innerhalb von anderen Teams, war es dann plötzlich auch oder von anderen Firmen, die Frage der Haftbarkeit zum Beispiel, wenn irgendwas kaputt geht oder sonst irgendetwas oder nicht funktioniert, dann muss irgendeine Person haftbar gemacht werden. Das ist ja auch Leitung. Leitung ist ja nicht nur vorne zu stehen, irgendwie zu sagen so, hey, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das, sondern man kriegt auch den ganzen Shit ab. Also zum Beispiel so. Das ist so, irgendwas funktioniert nicht, man, also so, es gibt Konflikte und Streit, man muss vermitteln, du musst, man muss, also irgendwas geht kaputt, wo ist die Versicherung und alles mögliche. Das ist ja alles auch Leitung. Also es ist uns, und das ist irgendwie was auch Merkwürdiges, was ich irgendwie in diesen, also das habe ich auch nicht so in dieser Form, dieser massive, also am Anfang, wie gesagt, letztes Jahr kein Schreibtisch, ich wusste ja auch noch nicht genau, wie das irgendwie funktioniert. Und nirgendwo lernt man ja Leitung. Also so, das ist, das war schon ziemlich interessant zu sehen. Selbst egal, was du machst, weil irgendwie eine gewisse Form von, ich nenne es so, Kultur dann doch oder die Strukturen dann doch so sind, braucht es zumindest eine Person, der man das, an die man was festmacht.
Aber ist das nicht so besonders in der ganzen Kultur? Grundsätzlich ist besonders stark ausgeprägt. Ich kenne es ein bisschen vom Film, aber im Theater, ne, wurde ja eben auch drüber geredet, wie hierarchisch das ist, wie missbrauchsanfällig das dann eben auch ist und knallhart eben auch hierarchisch. Also, und ich weiß damals, als wir ins Schauspiel Köln gegangen sind, die haben auch mal gefragt, wer ist denn hier die Leitung? Und ich habe gesagt, also wir haben ein Plenum, wir haben verschiedene AGs. Die sind immer wahnsinnig geworden an diesem Punkt. Genau, weil es aber, glaube ich, sehr stark in diesem Kulturbetrieb ja wirklich noch klassisch, also ja, sag mal patriarchal, obwohl es nicht mehr nur noch Männer sind, aber dann doch auch so organisiert ist.
Ja, oder? Aber wir sind ja auch hier in einer Stadtkultur, das ist ja auch ein bisschen anders hier so, also hier in diesem Ort ist es so, das ist ja auch eine Kritik gewesen, also an diesen Institutionen. Deswegen ist Fluchter Plasma ja auch ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben ja einerseits die großen sogenannten, in Anführungszeichen, großen Institutionen, die total hierarchisch und bürokratisch organisiert sind. Wir haben hier zum Beispiel in GFSR St. Pauli viel, viel flachere Strukturen, die wo wir super dankbar sind, by the way. Also so, wo ich aber auch, woran ich mich eigentlich viel, viel einfacher andocken kann. Wir haben selbstorganisierte Strukturen mit dem Westwerk auch. Und das ist, um das aber auch ein bisschen diese Mischung von was eigentlich an Kultur alles möglich ist, auch zu irgendwie so der Versuch abzudecken. Dass wir auch da in ständigen Widersprüchen sind. Also so, wie irgendwie was funktioniert. Also so, das habe ich in dieser Form auch nicht Anfang letztes Jahr irgendwie gedacht. Das ist trotzdem wirklich gut ist zu sehen gleichzeitig, also weil man hat auch eine enorm hohe Lernkurve, das muss man auch dazu sagen. Also man nimmt zum Beispiel gewisse Tools und Techniken, die man zum Beispiel hier irgendwie hat, dann auf und dann implementiert man die irgendwie so in die eigenen Strukturen rein, weiß man bei meinen großen Institutionen, das machen wir niemals zum Beispiel. Gleichzeitig ist es halt einfach so, dass es ist halt glaube ich auch einfach diese andere Form des Arbeitens, anders als an einem Theater, was sehr hierarchisch gewachsen ist. Stellenweise sind diese Theater, haben sie ja ihre Struktur seit 150 Jahren nicht geändert. Also so, also seit Schiller und Goethe-Zeiten. Ja, es ist ja, ist es hier, es ist eine Festivalarbeit, natürlich eine komplett andere Arbeit. Und das ist, ja, es ist so, das ist, aber trotzdem ist es das Interessante doch, wie schnell man in gewisse Strukturen hineinfällt, selbst wenn man dagegen ankämpft. Also selbst auch Menschen, die bei uns arbeiten, die aktivistisch sind, würde ich einfach sagen, da passiert das total schnell, aber wir brauchen eine Leitung, die braucht, muss das und das und das und das und das machen. Und dann denke ich irgendwie so, aber Moment, also wir haben doch gerade eigentlich gesprochen, dass wir das nicht machen. Aber wie groß, wie tief das doch letztendlich in dem Moment, in dem man schnell entscheiden muss, in dem man schnell in einen Arbeitszyklus und Arbeitsprozessen kommt, doch erscheint. Das fand ich schon ziemlich faszinierend in diesem Jahr.
Ich möchte nochmal auf die Inhalte zu sprechen kommen. Also und auch nochmal über diesen Kniff, von dem du gerade geredet hast. Du hast einen Kniff, um sozusagen bestimmte Dinge, bestimmte Gefahren, die es eben auch gibt, zu umgehen. Und wir haben über Identitätspolitik geredet. Und Identität, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, ist total notwendig, um sich überhaupt sprechfähig zu machen. Überlebensfähig ist eine Frage des Selbstschutzes. Es ist auch eine Frage der einfach das Selbst, ja, das Selbstschutz, das muss man so sagen, dass man Orte hat, wo man nicht hinterfragt wird und wo man sagt, ne, wir sind schön, wir sind klug, wir sind toll, und niemand funkt da rein sozusagen. Das wurde ja auch gemacht, ganz viel, das machen alles, machen wir die ganze Zeit. Und es gibt dieses zweite Ding, das ist dieses Claim von einer eigentlich anderen Gesellschaft, wo wir sagen, naja, guck doch mal, wir sind doch schon überall, wir interpretieren die Welt anders, hört uns zu. Das ist total wichtig und im Grunde genommen sind und gestalten mit. Wir machen die Kunst, Kultur, die Filme, alles, was interessant ist in diesem Land, wird eh von Kanaken gemacht. Ist ja so einfach. Und das ist ja nicht eine Behauptung sozusagen, diese Gesellschaft ist eh eine migrantische, eine postmigrantische, sozusagen eine Behauptung. Und dann gibt es aber noch so einen dritten Aspekt und der ist, finde ich, doch auch ein Entscheider. Und das ist der Aspekt des Konflikts. sozusagen, dieser, was in, beim Tribunal haben wir es mal genannt, diese drei Klagen, die Klage um die Wehklage, eigentlich um unsere rassistischen Geschichten, die wir uns erzählen müssen, wo wir auch den Schmerz auspacken müssen, die Einklage einer anderen Gesellschaft, einer postmigrantischen, oder wie man es auch immer nennen will, Gesellschaft, einer gerechten, sagst du ja oft und so. Und dann gibt es auch die dritte Klage, die Anklage, wo wir nochmal hingehen und sagen, hier rassistische Strukturen, rassistische Verantwortliche, also ihr seid hier gefördert worden, ne? Bundeszentrale, das ist das Innenministerium, Stadt Hamburg, ne? Kämpft man seit Jahren für einen Untersuchungsausschuss zum NSU und ne, man muss jetzt Abschiebung und so weiter, man kämpft ja sozusagen auch gegen sozusagen diese staatlichen Strukturen oder bestimmt rassistische Strukturen in diesen staatlichen Geschichten und gleichzeitig ist man aber ein Teil davon. Also der dritte Punkt der, des Konflikts, Fluktoplasma, wo ist der Konflikt bei Fluktoplasma?
Also zum Beispiel, was wir, was du jetzt gerade im Wesentlichen sagst, ist zum Beispiel, wir sehen das, wir haben dieses Jahr verhältnismäßig, wir haben zwei, drei Projekte mit Romnia-Perspektiven von 80. Das ist, die bisher gar keine Gelder bekommen und auch, und das ist ein bisschen unser Kniff, dass wir sagen, wir nutzen Kulturförderung als Tool, um sozusagen diesen Initiativen sozusagen Geld zu geben, dass sie sich so präsentieren und sozusagen hier. So, das ist ein bisschen, also so, das, ich sehe ein bisschen ja auch in gewissen Art so, ja, also auch wenn wir wissen, dass es nicht reicht oder sonst irgendwie so, das ist, überlegen wir schon, wie wir unsere Ressourcen nutzen können, um andere Initiativen eventuell zu unterstützen, zum Beispiel so, und da irgendwie, ja, dass die weiterarbeiten können, was sehr wichtig ist. So, das ist so das eine, und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Widerspruch, dass es auf jeden Fall nicht reichen wird. Es ist so, das ist der so ein bisschen ein Versuch. Und es ist einfach der plötzliche Moment, in dem man vom Aktivist, vom Künstler zum Bürokraten wird. Das ist eine ganz merkwürdige Sache, weil plötzlich ist man zum Verwalter des Geldes. Und dann muss man die Frage, das ist eine ganz merkwürdige, der ganz merkwürdige Moment, man muss ja sagen, dass Fluktoplasma so aufgestellt ist. Ich mache auch die komplette Verwaltung und Buchhaltung. Also es ist wirklich so, es ist ein Riesending dann halt. Und das ist dann das Merkwürdige, indem man plötzlich merkt, okay, gut, jetzt bin ich ein muss ich in diese Antragslogik Bürokrat sein. Und dann gehe ich raus auf die zur nächsten Demo oder sonst und so was und bin jemand anders. Und dann bin ich so. Und das diese, man muss die ganze Zeit zwischen Rollen wechseln. Und das ist super anstrengend. Das ist auch immer so. Und dann bin ich plötzlich Leitung. Es gibt einen Konflikt hier und da. Und dann muss ich Feuer löschen. Also ich habe das seit 4 Tagen, habe ich das Gefühl, dass ich, nicht nur Leitung bin, sondern auch Feuerwehr und alles Mögliche. Und das ist das Merkwürdige. In einer Minute repräsentiert man und dann in der nächsten Minute holt man das Essen für die Technik und dann in der anderen begrüßt man wieder andere Leute. Und das ist eine ganz merkwürdige, das durchzieht sich durch die gerade durch das gesamte Festival. Genau,
also Ressourcen weitergeben, das ist ein Punkt, den sehe ich auch, den finde ich auch total wichtig. Aber wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf dein Festival, wir machen jetzt ja hier so eine Rückschau auch, ne? Also heute wird so Bilanz gezogen. Letzter Tag, 4 Tage liegen hinter dir, du hast nicht geschlafen, rennst rum. Würdest du sagen, dass es sozusagen gelungen ist, dieser Kniff, den du gemacht hast? Also sozusagen dieses Ausbalancieren von, wie kriegt man verschiedene Bewegungsmomente zusammen? Ne, die Refugees kämpfen, gerade hier in Hamburg auch, gegen Abschiebung, neue afghanische Communities. Ihr habt sie hier gehabt, irgendwie mit eurem Opium-Podcast, habe ich mir angehört, fand ich total großartig. Andere Sachen. Wenn du jetzt zurückguckst, würdest du sagen, das ist sozusagen dir gelungen oder was würdest du da auch nochmal sagen, man müsste es nochmal anders aufziehen oder da drin nochmal besser machen das nächste Mal oder so?
Also ich glaube, es ist dafür, dass es das zweite Jahr gewesen ist, ganz gut gelungen. Aber ich würde trotzdem gerne ein paar Dinge besser machen. Ich glaube, so der Arbeit, die ich glaube, es kommt jetzt im dritten Jahr eine Form von weiteren Transformation. Wir haben, wie gesagt, am Anfang irgendwie als 3 KünstlerInnen angefangen und hatten absolut noch nicht so viel Ahnung, wie das so funktioniert. Auch und jetzt kommt, glaube ich, der Moment, in dem man so sich wirklich überlegt, was bedeutet antirassistisches Kuratieren? Was bedeutet es, ein Kuratieren für Gleichberechtigung? Also was sind die, also und das nicht nur als Behauptung, sondern als Methode. Also so, das bedeutet nicht nur zu sagen, so wir haben irgendwie, also die ich kenne, also das Kuratieren nicht so ist, die habe ich mal gehört, die sind cool, lass uns die einladen, sondern es wirklich zu überlegen, wie kann man die ganzen verschiedenen Leute zusammenbringen und eventuell auch Wissenstransformationsprozesse zu kreieren. Also so, das ist glaube ich ein langfristiges Projekt und das glaube ich, ich hoffe schon in meinem Kopf habe, wie man das irgendwie baut. Also viele Leute auch in der Kunst sagen Antirassismus, Gleichberechtigung und alles mögliche, aber was bedeutet das in der Arbeitsstruktur und in des täglichen Arbeitens, in einer Arbeitskultur? Das ist so, während gleichzeitig wir wissen, dass ganz, ganz kurze Produktionszyklen geschehen. Also meine große Lehre in diesem Jahr ist, es gibt zwei Bewegungen bei der Überlegung, wie man Fluktoplasma gestaltet. Es gibt einen sehr langfristigen Prozess, und zwar die Frage des, wie ich meinte, antirassistisches Kuratieren, antirassistisches Leiten, antirassistisches Managen. Die Frage, also was bedeutet das? Bedeutet das irgendetwas? Versus eines ganz knallharten Produktionszyklen von irgendwie, du musst ein Event haben, also jedes Jahr. Und das so funktioniert leider noch diese komplette Produktions- und Kulturproduktionslogik, dass du brauchst eine Premiere, du brauchst eine Eröffnung und da muss die und die Person irgendwie eine Rolle spielen oder sonst irgendetwas. Und diesen, also das ist das in irgendeiner Form zu vereinbaren. Das ist, glaube ich, so, das ist so meine große, große Lehre jetzt irgendwie so. Das innere tiefe Wachsen bei uns diese schnellen Bewegungen, dass man da sich nicht überrennt und gleichzeitig da trotzdem wachsam bleibt. Also uns sich in der Haltung da diesbezüglich überlegt.
Und man braucht mal wieder die Gelder, um das auf die Beine zu stellen.
Genau, ja. Und das so zum Beispiel wir, also als Team akquirieren jedes Jahr die Gelder. Also so, wir haben einen gewissen, was wir wissen, ist, wir haben einen gewissen Teil der Stadt Hamburg. Das ist uns, das wissen wir. Wir haben eine Mehrjahresförderung, aber das reicht vorne und hinten nicht. Das bedeutet auch hier, also du, man muss, also was wir machen ist, so für mich ist ein Förderantrag schreiben mittlerweile auch aktivistische Arbeit, dass ich einfach, weil ich dann weiß, ich kann damit Innis, DenkerInnen unterstützen. Also so, und das ist diese unsichtbare Arbeit, die dahinter ist. Also ich kann Buchprojekte pushen, ich kann das machen, ich kann das machen. Und das ist so, das ist für mich antirassistische, aktivistische Arbeit in einer ziemlich starken bürokratischen Welt. Halt einfach so. Also wie kann ich, also dadurch, dass Fluktoplasma einen gewissen Namen jetzt gewonnen hat, ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher mit jedem Jahr Gelder zu bekommen. Und wie kann ich es schaffen, den Leuten zu geben? Und dann kommen wir wieder zu antirassistischen Gleichberechtigten kuratieren. Und dass wir nicht mehr immer den Gleichen das geben, sondern in irgendeiner Form von Balance schaffen. Also so, das ist eine Balance schaffen, dass wir, also das große Problem beim Kuratieren ist ja, dass man dann irgendwann, wenn Leute groß sind, immer die gleichen und immer die großen und dann werden die großen immer größer und die kleinen immer kleiner. Und dass wir da ein wachsames Auge haben, dass das nicht passiert. Das ist glaube ich so die Fallstricke vom, also der erste, im ersten Jahr war es, wie geht das? Fluktoplasma, hab keine Ahnung, haben wir noch nie gemacht. Zweiten Jahr ist so, wir müssen es irgendwie besser machen, also irgendwie besser, effektiver und vielleicht nicht so selbstzerstörerisch machen und aber versuchen, das Niveau zu halten. Und ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann ist ab dem jetzt diese, ich nenne es mal eine Weiterentwicklung, aber nicht im Sinne von größer zu werden, sondern irgendwie tiefer zu werden. Und wie das jetzt aussieht, das können wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal irgendwie besprechen, ob es irgendwie gelungen ist, aber ich glaube, einige Leute sagen, ja, das ist das, was wir tun, ja, ist ja total innovativ und schieß mich dort irgendwie sowas in der Art, so, ne? Anyway, also ich habe auch viel darüber nachgedacht, ob wir wirklich innovativ sind. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, dass wir sehr viele Try-and-Error-Prozesse hatten. Also so, wir haben wirklich viel versucht und wir sind haben sehr viele Sachen, sehr viele Dinge sind super haben super funktioniert. Leider haben auch sehr viele Dinge nicht gut funktioniert. Und aber das hat dazu geführt, dass dieser Try-and-Error-Prozess hat überhaupt dazu geführt, dass wir im ersten Jahr jetzt im zweiten Jahr sind, um uns bestimmte Prozesse doch vereinfachen konnten. Und ich glaube, dass auch eine wesentliche Bilanz, eine Lehre ist, dass man wirklich bereit sein muss, sehr häufig zu scheitern, um überhaupt in irgendeiner Form also so Dinge gerechter machen zu können. Also so, weil man dann weiß, wie es eventuell besser geht. Und ich und dann bedeutet das aber auch, dass innerhalb des Scheiterns entstehen Konflikte. Es entstehen auch so Dinge, Wunden und Schmerzen mit anderen Personen, weil das nicht funktioniert hat. Und das ist auch, dass es diesbezüglich gibt, so wie man diese Wunden wieder heilen kann und daraus stärker weiterzukommen.
Also wenn ich mir das erlauben kann, würde ich auch sagen, Fluktuplasma ist was Neues, was qualitativ Neues. Gleichzeitig finde ich auch, es baut aber trotzdem drauf auf, was passiert ist in den letzten Jahren. Und diese Orte werden ja immer, es wird ja immer mehr auf dieser Ebene. Also es ist ja wirklich verrückt. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren haben wir mal angefangen, mit Kanakatak an die Volksbühne zu gehen. Das war so der Anfang. Volksbühne macht auch die Tore auf, lässt da so einen Haufen Verrückte rein, gibt in den Kasten 3 Tage lang. So. Und das war aber damals noch was total Besonderes. Und seitdem passiert es aber immer mehr. Jetzt in den letzten Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe ja wirklich mit der ganzen Theaterszene null zu tun und trotzdem saß ich überall schon im Schauspiel, Kammerspiele, im Hau, im Kammnagel, alle so als Aktivist. Also so, weil die sagen, klar, ihr macht Politik, keine Kunst, her, ihr kommt auf die Bühne, was ja eigentlich ein Widerspruch ist, weil es ja nun mal, und das sind ja auch, das war ja nicht immer so historisch gesehen. Also wenn ich mir angucke, die 60er, 70er Jahre, die großen Kämpfe, die wahnsinnigen auch migrantischen Kämpfe, feministischen Kämpfe und so, die fanden nicht an diesen Orten statt. Die fanden in anderen Strukturen statt, in Stadtteilzentren, in besetzten Häusern, auf der Straße, in eigen geschaffenen Räumen. Jetzt findet das statt und es gibt Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und da sitzt die Uri Jallo-Initiative dann auf einer riesen Bühne und 3 Monate später sind sie auf der Straße und werden von der Polizei zusammengeprügelt und kriminalisiert ohne Ende. Und es klafft so auseinander. Also eben da nochmal die Frage.
Aber ich glaube, so ist es, also da ist es auch ein totaler Widerspruch, wenn wir zum Beispiel über Maxim Gorki Theater haben wir eben in dem vorherigen Panel gesprochen, bei Los Naunienstraße auch Kampnagel sprechen, stehen wir auch einer, ich nenne es mal, also vor der Gefahr einer totalen Spaltung einer Szene von oder Spaltung von verschiedenen Milieus. Ich habe das Gefühl, dass einige Leute zum Beispiel, dass wir in einer Entwicklung sind einer sogenannten postmigrantischen Kulturelite. So, die eigentlich gar nichts mehr mit den Kämpfen draußen oder das Leben irgendwie zu tun hat, sondern die wir einen stellenweise total auch kritisieren. So, das ist so, die zum Beispiel auch in den Theatern dann sind und dann viel über Ästhetik sprechen, aber eigentlich gar nicht mehr genau wissen, wie eigentlich die Welt da draußen aussieht. Und das ist ja, ich arbeite in Theatern und die habe ich auch sehr häufig kritisiert und es ist vielleicht auch einer der größten Gründe, warum ich nie lange an den großen Theatern war, sondern dann zum anderen Theater gegangen bin oder so. Also und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ich glaube, das große Problem ist, dass vielleicht die Anerkennungskämpfe, die dazu geführt haben, dass wir eine gewisse Art, ich nenne es mal postmigrantisches Bürgertum entwickelt haben, das irgendwie sich in Theatern jetzt sitzt. Also genau das, was du ja gesagt hast, was irgendwie da passiert ist oder so, hat dazu geführt, dass wir, dass es eine Art, ich nenne es mal Bürgertum gibt, das irgendwie ganz toll findet, diese Bücher zu lesen und aber eigentlich mit zum Beispiel Refugee-Kämpfen relativ wenig zu tun hat oder so. Oder vielleicht auch stellenweise sagt so, dann müssen wir sie auf die Bühne bringen, weil sie irgendwie ja so etwas. Da steht, glaube ich, eine große Gefahr und da ist, glaube ich, auch Fluktoplasma, also hat das Potenzial, da reinzufallen. In diese, also in so einer Art, ich nenne es mal postmigrantisches Bürgertum. Es ist und das ist, glaube ich, wo man allgemein aufpassen muss, dass die Kämpfe nicht irgendwie in irgendetwas führen, dass so, also um, also der, ist es ein Kampf um eine Gleichberechtigung gerade oder ist es ein Kampf für, ich nenne es mal, Teil einer Middle Class zu sein? Dass der Kampf um Anerkennung, der Kampf um Gleichberechtigung nicht dazu führt, eigentlich die Gräben zu vertiefen oder einfach stabil zu halten. Also es ist nur einfach mit dem Label divers. Da steht die große Gefahr, wo auch, glaube ich, Fluktoplasma also auch stellenweise an einem Scheideweg ist.
Ja, die Kämpfe brechen eigentlich die Institutionen auf und institutionalisieren sich da drin dann aber auch und verbürgerlichen sich auch und werden natürlich abgeschwächt und auch abgefrühstückt. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein Ausdruck sozusagen der Erfolge da drin, der Kämpfe. Und gleichzeitig ist es auch mal, wenn sie auch da drin immer ihr Scheitern auch wieder überführt. Ich glaube, das ist der Spagat, über den wir hier die ganze Zeit, über den du sehr stark eben auch sprichst. Also wie man das zusammenhalten kann, eigentlich diese verschiedenen. Du schläfst gleich ein, ich sehe das schon. Der Blick zur Uhr. Aber wir sind auch gleich durch, da kannst du schlafen gehen. Genau. Das ist ja die Frage, wie halten wir das zusammen? Also genau diese Arbeit, ne, in die Institution zu gehen, in die Kultur zu gehen, wo man ja eigentlich alles sagen kann und immer geklatscht wird und auf der Straße kriegt man dafür auf den Kopf.
Ja, das ist aber auch ein neuer Kampf. Also so, ja. weil der erst seit 3-4 Jahren es so gibt. Also allein das Bewusstsein, dass ich irgendwie ins Theater gehen kann und wie arbeiten kann und so etwas und Verhältnis und meine Miete dadurch zahlen kann und rausgehen kann und angespuckt werde und uns verprügelt werde oder sonst etwas, das ist, glaube ich, auf der Bühne beklatscht zu werden und auf der Straße verprügelt, ist jedenfalls in diesen, als eine Milieuerfahrung, nicht nur als Einzelerfahrung von Individuen, denn das gab es schon häufig. Also ist so, glaube ich, wo es noch nicht sonderlich viele Tools gibt. An dem Punkt sind wir gerade.
Dante, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden dir auf der Spur bleiben. Wir kommen einfach nächstes Jahr wieder. Ich lade mich jetzt selber ein. Egal, wo du bist, ob du dann schon auch das Bundesverdienstkreuz hast. Wir kommen wieder und dann fragen wir einfach dieselben Fragen nochmal und machen das Gespräch nochmal. Wäre jetzt mein Vorschlag. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt so viel Einblicke auch gewährt hast und so viel auch persönlich gesprochen hast. Möchtest du vielleicht noch was Letztes sagen für die Zuhörerinnen von Manipod?
Nee, also ich glaube, ich würde gerne aufhören und gleich mich in eine Ecke legen und schlafen.
Da wünsche ich mir dir ganz gute Erholung. Vielen Dank nochmal, dass du dieses großartige Festival gemacht hast und bis zum nächsten Jahr.
Danke dir, Massimo.
Ihr hörtet den Manipod im Gespräch mit Dante Nguyen über das diesjährige Fluktoplasma-Festival in Hamburg. Ihr findet weiterführende Hinweise und Links zur Arbeit von Dante Nguyen auf der Website des Podcasts unter rosalux.org/manipod. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns bald wieder.